Sie hören eine Predigt von New City Wien.
Wie viele von uns haben das Gefühl, im Ungewissen zu sein? Nicht zu wissen, wie unsere Zukunft aussehen wird. Also das trifft wahrscheinlich alle von uns, oder? Natürlich gibt es die Ungewissheit unserer derzeitigen Situation der Pandemie. Die Ungewissheit, ob unsere Arbeitsplätze noch vorhanden werden, wenn das alles vorbei wird. Aber auch die Ungewissheit darüber, wann sich die Dinge wieder öffnen werden, wann wir wieder zu irgendeiner Normalität zurückkehren werden. Also wir alle haben die Pressekonferenzen verfolgt und die Worte unseres Bundeskanzlers gehört, sozusagen die Versprechen, wann Geschäfte und Schulen wieder geöffnet werden. Wann wir Freunde wieder zu uns also zu Hause einladen können und als Gemeinde unsere Ältesten und Vorstand und auch unsere Hausleitern, wir haben auch das Thema besprochen, wie wird es ausschauen für uns als Gemeinde, wenn wir wieder Leute in der Gemeinde haben können. Es liegt noch so viel in der Luft. Wir bewegen uns in Ungewissheit. Wir hängen an den Worten unseren Leitern, die nicht viel mehr wissen als wir. Ihre Worte, ihre Versprechen sind nur so stark wie ihr Wissen über die Situation und ihre Fähigkeit, etwas zu kontrollieren. Auf der einen Seite ist diese Zeit außergewöhnlich. Wir haben so etwas noch nie erlebt. Aber auf der anderen Seite legt diese seltsame Situation die Realität des Lebens offen. Das Leben ist voller Unsicherheiten, Ungewissheiten. Wir leben aber normalerweise unter der Illusion der Kontrolle. Jeden Tag, selbst in Friedenszeiten, wissen wir wirklich nicht, was mit uns geschehen wird. Wir wissen nicht, was morgen bringen wird. Das Leben ist ungewiss. Was sollen wir dagegen tun? Vor 4000 Jahren hat sich ein altes Ehepaar nicht gewusst, wie ihre Zukunft aussehen wird. Sie wussten nicht, wo sie landen würden. Sie hatten keine Kinder. Tatsächlich hatten sie das Alter des Kinderkriegens überschritten. Ihr Leben war voller Ungewissheit, bis sie Gott begegneten. Besser gesagt, bis Gott sie begegnete. Er ist der Einzige, der das Ende vom Anfang an kennt. Und er gab ihnen eine Reihe von Verheißungen. Versprechen von einem Land, einer Nation, Versprechen eines Samens, eines Kindes, sogar einer ganzen Nation, unzählbar. Und im Gegensatz zu den Worten unserer politischen Leitern waren es keine leeren Versprechen. Es waren keine Worte mit irgendwelchen Bedingungen. Sie waren felsenfeste Garantien im Angesicht des Unbekannten. Und dieses Paar, Abraham und Sarah, waren ihre Namen. Diese beiden antworteten auf Gottes Versprechen und seine Berufung. Sie antworteten im Glauben. Sie hatten sicherlich nicht alles im Griff. Sie hatten noch Zeiten des Zweifels. Ihr könnt selber die Geschichten lesen. Es gab vieles in ihrem Leben, was sich weiterhin unsicher anfühlte. Aber sie hatten die sicheren Verheißungen Gottes im Angesicht der Ungewissheit. Und ich glaube, ihre Geschichte kann heute in unseren Geschichten hineinsprechen. Also Abraham und Sarah. Ihre Geschichte befindet sich im ersten Buch des Alten Testaments, das heißt 1. Mose Kapitel 11 bis 25. Und diese zwei werden in 26 anderen Büchern der Bibel erwähnt. Und dann, gegen Ende der Bibel, wird ihre Geschichte im neutestamentlichen Buch der Hebräer Kapitel 11, die Verse 8 bis 19 erwähnt, wieder erzählt und erläutert. Lesen wir es selbst. Hebräer 11, 8 bis 19. Das ist das Wort Gottes. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Diese sind alle im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerschaft, Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Und hätten sie dabei jenes im Sinn gehabt, von dem sie ausgegangen waren, so hätten sie ja Gelegenheit gehabt, zurückzukehren. Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte, zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählt darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Das Wort Gottes, beten wir. Vater, wir danken dir für dein Wort, für deine Verheißungen. Wir danken dir für die Realität, dass Christus für uns gekommen ist, dass wir Zuversicht haben können in ihm. Hilf uns, dein Wort jetzt besser zu verstehen, und sprich in unsere derzeitigen Situation. In Jesu Namen beten wir. Amen. In der vergangenen Woche haben wir unsere Predigtreihe über das Buch der Hebräer wieder aufgenommen. Und ich danke JD, Pastor JD, dafür, dass er angefangen hat in Hebräerbrief. Und das haben wir voriges Jahr begonnen. Normalerweise, also nur um zu erzählen, wie wir das hier in New City Wien machen, wir haben 4 bis 5 Predigtreihen pro Jahr. Und dabei machen wir in jeder Predigtreihe einen Abschnitt, ein Buch der Bibel durch. Es ist von enormem Wert, ein Buch der Bibel durchzugehen, Abschnitt für Abschnitt, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers. Und das machen wir normalerweise. Und es hat auch einen Wert, aus verschiedenen Teilen der Bibel zu predigen. Und hier in der New City Wien versuchen wir, ein bisschen von beidem zu tun, damit wir aus dem lernen können, was Paulus in Apostelgeschichte 20, Vers 27 sagt. Der ganze Ratschluss Gottes, er nennt es so. Aber zurück zum Thema Hebräerbrief und Abraham und Sarah. Nur zuerst eine Zusammenfassung des Buches. Hebräer, dieser Brief wurde an Juden geschrieben, die neu im Glauben, also im christlichen Glauben an Jesus als ihren Messias gekommen waren. Und sie waren wegen ihres Glaubens verfolgt. Und der Autor schreibt dieses Buch, um ihnen eine solide Grundlage für ihren Glauben zu geben, eine Hoffnung, die angesichts der schwierigen Umstände nicht enttäuschen wird. Etwas weit besser als alle Ritualen und Regeln, die im Alten Testament, dem Alten Bund, zu finden sind. Nun gab es den alten Bund, die Regeln und die Rituale aus gutem Grund. Sie bereiteten den Weg für Christus. Also das Alte und das Neue Testament sind gemeinsam ein Buch Gottes für ein Volk Gottes. Das ist eine ganze Geschichte von Anfang bis Ende. Es ist nicht so, dass im Alten Testament nur um Gesetze und Strafe geht und im Neuen Testament dreht zum ersten Mal sich alles um Gnade. Nein, tatsächlich finden wir in diesem Kapitel von Hebräerbrief Kapitel 11 einen der deutlichsten Beweise, dass das Alte Testament auf dem Fundament der Gnade empfangen durch den Glauben ruht. Dieser Kapitel ist wie ein Schnelldurchgang durch die Schriften des Alten Testaments. Also wir lesen in diesem Kapitel von der Schöpfung und dann von Abel und Henoch, Noah, Abraham, Sarah, Isaac, Jakob, Josef, Moses, Rahab, immer weiter durch die Richter und Könige und Propheten. Und was wird über jeden und jeden Einzelnen von ihnen erwähnt? Es ist nicht, dass sie die Helden der Geschichte waren. In Hebräer 11 wird ihre Gerechtigkeit nicht erwähnt. Aber es sagt das eine, was sie alle gemeinsam haben. Eine Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Tatsächlich verwendet dieses Kapitel das Wort Glaube 27 Mal. Und in diesem großen Kapitel, der sozusagen Ruhmeshalle des Glaubens, welche Person wird am längsten erwähnt? Das ist Abraham, der Vater des Glaubens, zusammen mit seiner Frau Sarah, der Mutter des Glaubens. Abraham und Sarah haben den Weg für uns alle heute vorgezeigt, indem sie Schlüsselelemente des Glaubenslebens im Angesicht der Unsicherheit aufgezeigt haben. Sehen wir uns einige dieser Schlüsselelemente an, die in unserem Text vorgestellt werden. Erstens, der Ursprung des Glaubens liegt im Ruf und in den Versprechen Gottes. Der Ursprung des Glaubens liegt im Ruf und in den Versprechen Gottes. Das heißt, wir sind nicht die Hauptursache unseres Glaubens. Gott ist es. Er ist derjenige, der beruft. Und er ist derjenige, der unsere Herzen öffnet, um darauf zu antworten. Die Errettung kommt zuerst durch Gottes freie Gnade. Und dann empfangen wir sie durch den Glauben, nicht andersherum. Es ist Gottes große Idee, nicht unsere Idee. Wir lieben, weil wir zuerst geliebt wurden. Wir lieben, das heißt, weil er uns zuerst geliebt hat. Schaut euch einfach Vers 8 an. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Also hier bei Abraham wird deutlich, dass der Ruf Gottes zuerst kam. Und auch in Vers 11 lesen wir etwas über Sarah. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Also das Versprechen Gottes kam zuerst. Abraham und Sarah waren zuerst Heiden, die im Land Ur im heutigen Irak lebten, bis Gott zu ihnen kam und sie rief und ihnen die Verheißung gab. Dann reagierten sie im Glauben. Und das bringt uns zum nächsten Punkt in unserem Text. Zweitens, das Glaubensleben antwortet auf die Versprechen Gottes, auch wenn wir nicht wissen, wohin wir gehen. Beachtet, wozu Abraham hier berufen wird. Schaut euch das Ende von Vers 8 an. Er ging hinaus, ohne zu wissen, wohin er ging. Und das ist Glaube. Das ist echtes Vertrauen in Gott, auf Gottes Berufung im Gehorsam zu antworten, auch wenn wir keine Ahnung haben, wohin wir gehen. Hier ist die Sache. Jeder Christ ist aufgerufen, dasselbe zu tun. Jeder einzelne von uns, wie wir am Anfang sagten, ist unser Leben voll von Unsicherheiten. Erst jetzt fangen wir das an zu erkennen. Alles, was eigentlich immer der Fall war. Wir wissen nicht wirklich, ob unsere Arbeitsplätze morgen noch da sein werden, ob wir morgen überhaupt noch hier sein werden. Du sagst vielleicht ja, aber wir wissen etwas. Wir wissen schlussendlich, wohin wir gehen. Als Christen ist der Himmel unser zukünftiges Ziel. Und das stimmt. Aber keiner von uns ist jemals dort gewesen. Und sicher sind der neue Himmel und eine erneute Erde das, worauf wir uns bei der Wiederkunft Christi freuen können. Aber wir sind noch nicht dort. Und diese zerbrochene, gefallene Welt ist es auch nicht. Wir sehen eine andere gegenwärtige Realität. Und so sind wir dazu berufen, im Glauben zu wandeln. Jeder von uns muss lernen, auf Gottes Ruf und seine Verheißungen zu antworten, auch wenn wir keine Ahnung haben, wohin wir gehen. Was Abraham tat, als er die Heimat seiner Vorväter verließ und sich auf den Weg ins Land der Verheißung machte, ist also ein Bild dessen, was jeder Gläubige tut. Gott ruft uns, er gibt uns seine Verheißungen und wir antworten im Glauben. Wir treffen unsere großen Entscheidungen im Leben auf der Grundlage seiner Verheißungen und seines Rufes und wir gehen in ein unbekanntes Land mit einem gut bekannten Gott. Drittens sehen wir, dass das Leben im Glauben sucht nicht nach unserer letztendlichen Erfüllung hier in diesem Leben. Hier sind wir Fremde. Dort sind wir Bürger. Das ist die Realität. Wenn du dich in diesem Leben jemals wie ein Fremder fühlst, als ob du nicht dazugehörst oder dass Dinge nicht so sind, wie sie eigentlich sein sollten, dann hast du recht. Der Christ ist in diesem Leben ein Fremder. Das haben Abraham und Sarah auch verspürt. Schau dir die Verse 9 und 10 an. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham und Sarah vertrauten Gott und seine Verheißungen. Und das bedeutete, dass sie ein Leben als Pilger führen mussten. Hier steht, dass sie in Zelten leben. Gott versprach ihnen das Land, aber sie lebten in diesem Land immer nur in Zelten. Also hast du jemals das Gefühl, in einem Zelt zu leben? Und ich meine nicht wortwörtlich, dass du Camping gehst, aber hast du das Gefühl, dass deine gegenwärtige Situation so weit von deinen tiefsten Sehnsüchten entfernt ist, dass du irgendwie in einem Zelt lebst, dann bist du nicht allein. Wie ist Abraham durchgekommen und was kann dir helfen, wenn du das Gefühl hast, dass du gerade jetzt in einem Zelt lebst? Also Vers 10 sagt uns, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat. Also welche Stadt ist das? Ist das Jerusalem? Als Abraham es ins verheißene Land schaffte, merken wir, dass er keine Stadt gebaut hat. Dass er in keine Stadt gelebt hat. Sein Neffe Lot, ihr wisst vielleicht, dass er in einer Stadt gelebt hat, aber das läuft nicht besonders gut, oder? Abraham war ein Nomade, der in einem Zelt lebt, sogar im gelobten Land. Wie viel von dem verheißenen Land gehörte Abraham bei seinem Tod? Hast du das jemals gefragt? Der hat nur sein Grab besetzt. Das ist alles. Die Stadt, die Fundamente hat, ist nicht Jerusalem. Es ist weder Wien noch London noch New York. Die Stadt, die Fundamente hat, ist die Stadt, in der Gott gegenwärtig ist. Das verheißene Land Israel war eigentlich nur ein Bild des größeren verheißenen Landes, das himmlische Jerusalem. Vers 16 sagt uns: Nun aber trachten sie nach einem besseren, nämlich einem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Aber selbst jetzt können wir in der Stadt Gottes, in einer erschütterlichen Welt leben, so wie wir als Kinder des lebendigen Gottes leben, als Erben der Verheißungen. Das brachte den ursprünglichen Zuhörern große Hoffnung. Erinnert euch, diese Neuchristen aus jüdischem Hintergrund im ersten Jahrhundert, die waren in dem verheißenen Land, aber waren wie Fremden im verheißenen Land, weil die Römer, die heidnischen Römer, haben das Land besetzt. Und die soll auch uns eine riesige Hoffnung geben. Dies ist direkt relevant für unsere derzeitige Situation. Der Glaube an die garantierten, aber unsichtbaren Verheißungen Gottes macht uns hier zu Fremden und dort zu Bürgern. Wir sind in der Gegenwart Gottes zu Hause. Und das macht uns Fremden und Vertriebene in dieser zerbrochenen Welt. Wir sind Fremde und Vertriebene, aber wir sind nicht allein. Wir haben die Gegenwart Gottes. Wir haben den Heiligen Geist. Christus selbst sagt: Ich bin mit dir. Und wir haben einander. Viertens, das Glaubensleben ist vom Glauben der anderen abhängig. Natürlich hängt der rettende Glaube letztlich von Christus und von Christus allein ab. Dagegen sage ich nichts. Was ich sage aber, ist, dass wir Gottes ausgewählte Instrumente im Leben der anderen sind. Wir können unser Glaubensleben nicht allein leben. Also schauen wir die Verse 11 und 12 an. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Das sagt, dass Abraham den Glauben von Sarah brauchte, um die Verheißungen Gottes zu empfangen. Also es sagt, Sarah erhielt die Macht, schwanger zu werden, selbst als sie das Alter überschritten hatte, da sie ihn als treu erachtete, der versprochen hatte. Also Sarah machte Abraham zum Vater einer so großen Menge, die niemand zählen kann. Und sie tat das durch Glauben. Lass uns über diese Schlussfolgerung dessen nachdenken. Damit Abraham die Verheißungen Gottes empfangen konnte, war er, Abraham, auf den Glauben seiner Frau abhängig. Und durch Abrahams und Sarahs Glauben wurde ein Kind der Verheißung geboren. Und ihr wisst die Geschichte, 2000 Jahre später sollte der Messias Jesus aus seiner Linie geboren werden. Gott verwendet unseren Glauben im Leben anderer. Das heißt, wir sollen nicht unterschätzen, was für eine Rolle wir spielen können im Leben von anderen. Unterschätze nicht die Bedeutung deines Glaubens im Leben deiner Familienmitglieder, deiner Freunde, der anderen Gemeindemitglieder, Nachbarn, Arbeitskollegen, andere Studierenden. Wir sind Gottes auserwählte Werkzeuge, um sein Evangelium und seine Verheißungen in unsere leidende Welt zu bringen. Also letztens, der rettende Glaube ist ein aufopfernder Glaube. Der rettende Glaube ist ein aufopfernder Glaube. Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißungen empfangen hatte. Zu dem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn euch auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Das heißt, der rettende Glaube ist eine aufopfernde Liebe. Er vertraut auf jedes Wort Gottes zum Guten. Wenn wir an die sicheren Verheißungen Gottes glauben, lernen wir, nichts zurückzuhalten. Isaak war Abrahams Kind der Verheißung. Alle seine irdischen Hoffnungen wurden auf ihn gesetzt. Und als Gott Abraham dazu aufrief, Isaak als Opfer darzubringen, rief Gott Abraham zum ultimativsten Test. Dies ist eine jener Passagen im Alten Testament, die wirklich keinen Sinn macht, wenn wir das Ende der Geschichte nicht kennen. Weil, also Gott verbietet Mord, das ist ganz klar. Und er richtete Nationen dafür, dass sie Kinderopfer praktizieren. Und doch hier ruft Gott Abraham hier auf, seinem Wort zu folgen und Isaak, den Sohn der Verheißung, als Opfer darzubringen. Das ist verrückt. Das macht keinen Sinn, wenn wir das Ende der Geschichte nicht wissen. Wenn wir nicht wissen, dass Isaaks Leben verschont wurde. Dass Gott eingriff und Abraham davon abhielt, seinen Sohn zu opfern. Es sei denn, wir wissen, dass Gott stattdessen einen in einem Dornenbusch gefangenen Widder als Opfergabe zur Verfügung gestellt hat. Das ist das Ende der Geschichte. Das ist die gute Nachricht. Der rettende Glaube ist ein aufopfernder Glaube. Aber eigentlich, das ist nicht das Ende der Geschichte. Nicht das endgültige Ende. Die Geschichte macht wirklich nur Sinn im Lichte des besseren Isaak, das bessere Opfer Jesus. Isaak, der auserwählte Sohn, wurde außerhalb Jerusalem auf den Berg Moria gebracht, um den Herrn als Opfer dargebracht zu werden. Und Jesus, der auserwählte Sohn, wurde außerhalb Jerusalems auf den Kalvarienberg gebracht, um als das bessere Opfer für die Welt geopfert zu werden. Isaak trug das Holz für das Opfer und Jesus trug das Kreuz für seine Kreuzigung. Isaak wurde gefesselt und auf den Altar gelegt und Jesus wurde festgenagelt und auf das Kreuz gehängt. Isaak wurde freigelassen und stattdessen wurde der im Dornbusch Gefangenen wieder geopfert. Aber Jesus nahm den Fluch der Dornen auf sein Haupt und wurde als das Lamm Gottes selber geopfert. Es dauerte 3 Tage für Isaak nach Moria zu gelangen, wo Isaak freigelassen wurde und ihm neues Leben sozusagen geschenkt wurde. Und Jesus ruhte 3 Tage lang im Grab, bis er zu neuem Leben auferstanden ist. Siehst du es? Jesus ist der bessere Isaak. Er ist der Treue, der Autor und Erfüller unseres Glaubens. Sein Wort, seine Versprechen, sein Ruf sind wahr. Sein Opfer ist unsere Erlösung. Seine Auferstehung ist unsere Garantie. Seine Gegenwart ist unsere Heimat, wenn wir uns als Fremde fühlen. Und er ruft uns auf, im Glauben in dieser unsicheren Welt zu wandeln, uns gegenseitig in unserem Glauben zu ermutigen und dem Beispiel unseres Erlösens zu folgen und unser Leben für die Welt hinzugeben. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir für deine Verheißungen, für dein Wort, für deinen Ruf. Ich danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Hilf uns, dich zu lieben. Hilf uns, auf Christus, den besseren Isaak, zu schauen, der sein Leben für uns hingegeben hat. Hilf uns, im Glauben zu wandeln, auch wenn wir keine Ahnung haben, was heute oder morgen bringen wird. Wenn wir keine Ahnung haben, wohin wir gehen, schauen wir auf Christus. Hilf uns, Vater, in Jesu Namen. Amen.